Gott will, dass wir dürfen miteinander Gottesdienst feiern, wenn das Thema begabt zu gehen. Ich weiß nicht, was dir als erstes da in Sinn kommt, was jetzt heute am Morgen allenfalls könnte kommen. Als Christ habe ich gemerkt, reden wir bei Gaben ganz vielfach relativ schnell einmal über geistliche Gaben. Geistliche Gaben scheinen uns sehr wichtig zu sein und als ob sie eine größere Bedeutung hätten als natürliche Gaben. Unter geistlichen Gaben verstehen wir das, was du als Geschenk überkommst, als Gabe überkommst, wenn du Christ wirst. Wenn du Jesus in dein Leben hineinlässt, in dein Leben gibst, überkommst du den Heiligen Geist und mit ihm auch Gaben, die er dir gibt. Aber es gibt auch andere Gaben, die Gott dir gegeben hat, die natürlichen Gaben. Es scheinen sie uns manchmal weniger wertvoll zu sein, vielleicht, als geistliche Gaben. Aber ich glaube, natürliche Gaben haben eine ganz große Bedeutung für die Gemeinde. Und ich neige dazu, zu behaupten, dass die Bibel gar nicht so einen riesengroßen Unterschied macht zwischen den geistlichen und natürlichen Begabungen, wie wir das manchmal tun. An einem Beispiel aus dem Alten Testament werde ich euch das kurz aufzeigen. Als der Mose den Auftrag erhalten hat, eine Stiftshütte zu bauen. Stiftshütte ist eigentlich so der mobile Tempel gewesen, wo sie können abbauen, aufbauen und mit umtransportieren. Und es hat Handwerker, Kunsthandwerker dafür gebraucht. Und Gott sagt jetzt Mose Folgendes, ihr könnt es in 2. Mose 31 nachlesen. Ich habe Bezalel dazu berufen, alle diese Arbeiten auszuführen. Ich habe ihn mit meinem Geist erfüllt, ihm Weisheit und Einsicht gegeben und ihn zu jeder künstlerischen Tätigkeit befähigt. Er kann Bilder und Gegenstände entwerfen und sie in Gold, Silber oder Bronze ausführen. Ich bin felsenfest überzogen, dass der Bezalel nicht erst dann die Gabe hat, künstlerisch etwas zu tun. Ich glaube, dass er vorher schon verschiedenste Techniken erlernt hat und von Gott geschenkt bekommen hat. Aber jetzt für diese spezielle Aufgabe hat Gott die Begabung noch ganz anders gesegnet und eingesetzt. Er hat ihm zusätzlich Weisheit und Einsicht gegeben, zu der natürlichen Begabung, um sie können einzusetzen. Und das Interessante ist, auch wenn du natürliche Gaben willst für Gott einsetzen, wir brauchen immer den Heiligen Geist. Wenn du irgendetwas willst tun, wo Gott soll gefallen, brauchen wir den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne. Und wir können sagen, die natürliche Begabung, die überkommt durch den Dienst der geistlichen Dimension. Er hat den Heiligen Geist bekommen. Und Gott hat zu der Begabung, die er ihm schon gegeben hat, weil alles kommt von Gott, hat er ihm Weisheit und Einsicht gegeben. Der John Wimber ist inzwischen verstorben, ein amerikanischer Pastor, der hat einmal folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, eines Tages kam ein Mann zu mir und sagte, jemand, der in großen Schwierigkeiten steckte, habe sich an ihn gewandt. Und dann erzählte er, wie frustrierend seine Suche nach Hilfe für diese Person verlaufen sei. Dieser Mann sagte zu mir, der Mann, der Hilfe sucht, braucht ein Dach über dem Kopf. Er braucht Nahrung und Unterstützung, bis er wieder auf eigenen Füßen stehen und einen Job finden kann. Ich bin wirklich frustriert. Ich habe versucht, das Sekretariat, das Gemeindebüro anzurufen, aber niemand konnte mich empfangen oder mir helfen. Schließlich ließ ich den Mann eine Woche lang bei mir wohnen. Meinen Sie nicht, die Kirche sollte sich um solche Leute kümmern? John Wimber dachte eine Weile nach und sagte dann, nun, die Kirche hat sich um ihn gekümmert, denn sie sind die Kirche. Jedes Mal, wenn sie einem Hungrigen zu essen geben, wird die Kirche aktiv. Jedes Mal, wenn sie einen Krankenbesuch machen oder jemanden im Gefängnis besuchen, wird die Kirche aktiv. Auch wenn du Teil von unserer Kirche bist und deine natürliche Begabung einsetzt, brauchst du auf der einen Seite den Heiligen Geist, damit es Gott soll gefallen und kann gefallen. Aber auf der anderen Seite wird unsere Gemeinde, wird der Lieb Christi, wird Kirche aktiv. Und ich will euch heute am Morgen ermutigen, die Begabungen, die Gott in euer Leben hineingegeben hat, einzusetzen. Setz deine Begabungen ein. Ich habe etliche Punkte und ich habe 3 Leute gefragt, die uns werden heute Morgen Zeugnis geben werden, was ihnen auf dem Herz ist, wie sie das erleben. Der erste Punkt, du ergänzt mich. Wenn wir im 1. Korinther lesen, Kapitel 12, dann vergleicht der Paulus die Familie Gottes mit einem Körper. Mit einem lebendigen Körper, der aus ganz verschiedenen Körperteilen zusammengesetzt ist. Der Arm ist nicht bei und er erwähnt dann aber auch, dass Jesus selber das Haupt, der Kopf ist. Alles funktioniert miteinander und ergänzt sich gegenseitig. Es sieht ein bisschen lustig aus, wenn ein Bein und ein Arm versucht, miteinander zu laufen. Weiß nicht, ob wir es mal probiert haben. Ist ein bisschen schwierig, wenn mit einem Arm und einem Bein irgendwie Fürschig kommen. Jedes Körperteil hat seinen Zweck und soll für diesen Zweck auch eingesetzt werden. Die Kirche von Jesus ist nicht einfach nur ein Gebäude. Man kann ja unter dem Begriff Kirche oder Gemeinde ganz unterschiedlich verstehen. Jesus denkt, wenn er über seine Gemeinde redet, über die Familie Gottes, redet er nie eigentlich von einem Gebäude. Und in der Bibel lesen wir eigentlich viele andere Bilder über Gemeinde, über Kirche. Der Paulus redet da von einem ganz lebendigen Körper. Jeder von uns soll ein Teil davon sein und wir ergänzen uns. Gegenseitig. Jedem ist etwas von Gott anvertraut, ins Leben hineingelegt. Und das sollen wir so einsetzen, wie Gott das will einsetzen, dass der Körper lebendig bleibt. Und damit bist du auch unverzichtbar. Das führt mich gerade zum zweiten Punkt. Du bist unersetzlich und kostbar. Wenn wir in 1. Korinther 12 weiterlesen, dann lesen wir dort von dem Körper und von den Begabungen. Ich weiß, mindestens ein Gabe hast du auch bekommen. Und damit auch eine Aufgabe. Gott wird dich brauchen. Sonst fehlt dem Körper irgendetwas. Das würde ein bisschen komisch aussehen, wenn wir als Kinder nur mit einem Auge rumlaufen. Ein bisschen zombie-mäßig. Dein Teil ist mega wichtig. Er wird dich brauchen, sonst fehlt dem Körper, fehlt der Gemeinde etwas. Vielleicht hast du dir schon öfter die Frage gestellt, aber vielleicht auch heute Morgen zum ersten Mal, wo ist eigentlich mein Platz? Was hat Gott in mein Leben hineingelegt? Wo soll ich Teil von der Kirche sein? Nur du mit deiner Geschichte und mit deiner Persönlichkeit kannst die Aufgabe ausführen, die Gott in dein Leben hineingelegt hat, die Gott von dir will. Und von außen betrachtet, dann kann es manchmal den Anschein haben, dass es besonders wichtige Körperteile gibt und besonders weniger wichtige. Wir haben das ja am Körper auch. Die einen werden nach außen schön präsentiert. Das ist vielleicht das Maul, das am Reden ist. Augen, die strahlen oder Hände, die sich bewegen. Wo man sieht, da geht etwas und andere denken, wow. Es gibt aber vielleicht auch Sachen, die versteckt sind. wo mehr im Hintergrund ist, aber habt ihr euch überlegt, was wäre, wenn das Teil nicht seine Aufgabe würde wahrnehmen? Wenn ich an Wirbelsäule zum Beispiel denke, ich habe in letzter Zeit etwa die müssen mal daran denken, weil etwas ein bisschen, wenn es zwickt, dann merkt man es, gell? Wenn etwas nicht ganz an dem Platz ist, wo es sein soll, oder wenn es nicht so funktioniert, wie es sein soll, dann stellen wir das plötzlich fest. Und dann tut es alles andere auch beeinträchtigen. Aber beim genauen Anschauen ist es eben so, dass jedes Teil wichtig ist, unersetzlich, kostbar. Jeder von uns ist unersetzlich für Gottes Kinder. Und Gott fordert uns auf, auch das Geringe zu schätzen und zu ehren. Das, was man nach außen sieht, ist vielleicht, dass da vorne einer steht und predigt oder moderiert oder Lieder singt zu Gottes Ehre. Wer da unter der Woche WC putzt, sehen viele nicht. Oder wer zuhause für die Gemeinde einsteht, im Gebet und Anliegen von Gott bringt und so seinen Teil in die Kirche hineingibt, das sieht man nicht. Aber niemand ist weniger wichtig als der andere. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Pfarrer. Ein Pfarrer hat einmal geschrieben, oder hat das verfasst, dass er einen Brief bekommen hat von einer Person aus der Gemeinde, der will ich euch vorlesen. Der Brief heißt: Lieber Herr Pfarrer, in unserer Gemeinde gibt es 566 Mitglieder. 100 sind alt und schwach. Also bleiben 466 für die ganze Arbeit. 80 sind Jugendliche in der Schule oder an der Uni, bleiben 386 für die Arbeit. 150 davon sind Geschäftsleute, die gestresst und müde sind, bleiben 236 für die Arbeit. 150 davon sind Hausfrauen mit Kindern, bleiben 86 für die Arbeit. 15 wohnen zu weit weg, um regelmäßig zu kommen, bleiben noch 71. Davon sagen 69, sie hätten ihren Beitrag für die Kirche schon längst geleistet. Bleiben noch Sie und ich. Ich bin erschöpft und Ihnen wünsche ich alles Gute. Ist nicht der Brief, wenn man den bekommt, gell? Man merkt, man steht ganz allein da. Ich bin mega dankbar und stolz auf euch, dass das bei euch nicht so ist. Dass man nicht mehr das Bild hat, der Pastor muss alles allein, wie das geht gar nicht. Und das ist gar nicht das Ziel von Gottes Gemeinde. Das Ziel ist nicht, dass es nur ein Maul gibt, wo am Reden ist. Ein Körper braucht viel mehr, um lebendig zu sein. Es braucht jeder von euch, jeder soll einbezogen werden und jeder von euch ist wichtig. Und ich setze mich unwahrscheinlich gern ein in der Gemeinde. Ich setze meine Gaben gern ein, aber ich freue mich ab jedem, der seine Gaben hineingibt in das Ganze. Und ich kann sagen, es braucht dich. Wir haben in letzter Zeit immer wieder mal festgestellt, dass wir, habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, haben müssen switchen zwischen Predigt und Lobpreis. Dass wir am Sonntag einfach niemand hatten und für beides kann man aber sagen, wie das ehrlich gesagt überfordert ist. Wie man sich die ganze Zeit muss hoch konzentrieren und im Switchen manchmal auch Fehler macht. Meine Frau könnte das Lied darüber singen, was ich alles falsch gemacht habe, weil ich mich einfach zu wenig auf das Einzelne einstellen kann. Und ich merke, es braucht euch. Ich will und kann gar nicht alles allein machen. Und dann ist das so, wenn unterschiedliche zusammenkommen, das Spannende ist, und das führt mich zum dritten Punkt, du trägst zum Wachstum bei. Wenn das Stelle aus 1. Korinther 3 lesen, 1. Korinther 3, 6 bis 9, da heißt, wo der Paulus schrieb: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Wenn Gott schenkt Wachstum, aber du darfst beteiligt sein, wenn du deine Gabe, sowohl geistliche wie auch natürliche Gabe, mit ihnen gibst in die Kirche. Weil jeder Körperteil mit seiner Aufgabe gebraucht wird. Du leistest deinen Beitrag dazu. Und im Körper ist das wie ein Teamwork. Teamwork tut ja viele auch übersetzen, das Wort Team mit toll, ein anderer macht's. Manchmal ist es schön, wenn man sich kann zurücklehnen und sagt, ist gut, dass es etwas anderes macht. Aber der Gedanke vom Körper ist nicht, dass ein Körperteil Aufgabe vom anderen muss übernehmen. Wenn das einmal so ist, dann ist das Körperteil, das die Aufgabe muss übernehmen, recht schnell überfordert. Denn verspannen sich Muskeln, weil das andere Körperteil nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Körper und baut sich gegenseitig durch Liebe auf. Und du darfst Teil sein von dem Wachstum. Teil sein von dem, was Gott schenkt. Und jetzt darf ich mal Barbara zu mir führen, bitte. Ich habe sie gefragt. Barbara ist seit Urzeiten bei uns in der Kirche. Urzeit? Nein, uralt habe ich nicht gesagt. Aber du bist wirklich ein tragendes Säulendorf von der Kirche. Du bist seit etlichen Jahren im Gebetsteam. Und ich habe dich gefragt, warum dienst du eigentlich in der Gemeinde? Was erlebst du in diesem Dienst? Und hast du dich kurz für das Zeugnis vorbereitet?
Also, ich habe Anfang Jahr für das Gebetsteam ein Vers gezogen und dann hat es geheißen, Liebe ist geduldig und freundlich. Dann denke ich, also wir im Gebetsteam, wir sind ja wirklich lieb und freundlich und geduldig mit den Menschen, die zu uns kommen, beten. Aber nachher habe ich den Fokus auf das Wort Liebe gerichtet. Und dann habe ich gemerkt, aha, nur durch die Liebe, die Agape, die Gott in mein oder in unser Herz ausgießt, nur durch diese Liebe kann ich meinen Dienst tun. Sonst kann ich es nicht. Das ist mir so aufgegangen durch den Vers oder die Worte, die wir da gezogen haben. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich nicht ich, sondern Gottes Liebe tut es. Und ich darf durch die Liebe nachher, oder ich darf die Liebe weitergeben. Ich darf weitertragend sein. Aus dem 1. Johannes 5,14, im 1. Johannes 5,14 steht, deshalb können wir auch voller Zuversicht sein, dass Gott uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Der Vers, der macht mir Mut, im Gebet dran zu bleiben. Ich stehe für andere, miteinander vor Gott zu kommen. Weil er hat versprochen, ich höre und ihr höre euer Gebet. Ich habe ganz viel schon erlebt im Gebet mit einigen von euch. Gebet, die erhört worden sind, Gebet, wo Gott vielleicht etwas anders gehandelt hat. Aber ich habe ganz oft gemerkt, Gott tut etwas. Und ein kleines Beispiel daraus würde ich euch gerne erzählen. Es ist halt dazu gekommen, wo nicht ganz einen angenehmen Untersuch vor sich hatte. Und die Person hat gesagt, ich habe so Angst davor. Ich kann nicht mehr schlafen und ich habe einen Respekt. Nicht einmal vor dem, der vielleicht rauskommen würde, sondern vor dieser Untersuchung. Dann haben sie gesagt, komm, wir sitzen zusammen, wir bringen das vor Gott. Wir beten, dass er dir die Angst wegnimmt. Wir beten für den Arzt, der den Eingriff oder die Untersuchung macht, und für das Personal. Und wo der Untersuch ist vorbei war, ist die Person auf mich zugekommen und gesagt, es ist so gut gegangen. Ich bin so ruhig angegangen, weil ich in der Praxis oder im Spital war. Und das Personal war so nett von mit mir und es hat mir überhaupt nichts gelernt. Dann dachte ich, ja, so ist gut. Er wirkt, er gehört Gebet. Und für mich im Gebetsteam mitschaffen, gerade solche Erfahrungen, die geben auch für mein Leben grosse Ermutigung. Sie stärken mein Vertrauen auf Gott und ich merke, aus dem heraus nehme ich gerne Anteil an Freude und Leid von euch allen und komme gerne mit euch ins Gebet von Gott. Und noch etwas Schönes im Dienst. Ich kann die Anliegen mit heimnehmen und ich kann daheim weitergehen. Gott kann mich brauchen, weil er mich dazu ausgerüstet hat.
Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Barbara. Das führt mich zum nächsten Punkt. Ich spüre bei der Barbara ein Anliegen. Sie hat eine Begabung von Gott überkommen. Ich spüre das bei vielen von euch, dass ihr das auch einsetzen wollt und dass ihr merkt, ich müsste eigentlich nicht, sondern ich darf. Schaut, es ist so, bei unserer Bekehrung, wenn man zu Jesus kommt, dann hat uns Jesus ganz viel geschenkt. Er hat uns zum Beispiel von dem Bösen, von der Welt, aus der Welt rausgenommen. Der Römerbrief beschreibt zum Beispiel unsere Stellung in unserem Leben nach der Bekehrung. Ganz deutlich, wenn es heisst, vorher sind wir Sklaven für die Sünde gewesen. Jetzt sind wir nicht mehr versklavt. Römer 6, 17, wer das nachlesen. Ein Sklave hat einen Herr, dem er muss dienen. Er ist ihm völlig ausgeliefert. Kann nichts selber entscheiden. Und so ist es mit uns gewesen, als wir Sklaven von der Sünde sind. Die Sünde hat uns gezwungen, ihn zu dienen. Wir haben nicht anders können. Man muss sündigen. Durch Jesus Christus, wenn du zu ihm gefunden hast, bist du aus deinem Sklaven-Dasein befreit. Du darfst zu ihm gehören und für ihn arbeiten. Und jetzt besteht ein ganz großer Unterschied. Der Sünde haben wir müssen dienen. Sie hat uns immer wieder dazu gezwungen. Aber Jesus Christus, unser Herr, ihm dürfen wir dienen. Du musst nicht. Aber du darfst. Wir sind gewürdigt, ihm zu dienen. Und das aus Gnade. Aus Gnade sind wir errettet und aus Gnade auch befähigt. Er wird uns mit einbeziehen in das, was er tut. Du darfst Anteil davon haben. Und das Ganze soll eigentlich von Dankbarkeit prägt sein. Es ist ein Vorrecht, mit Gott unterwegs zu sein und mit ihm Sachen zu erleben, wo er tut. Ich habe das schön gefunden, Barbara, dass du erzählst, dass eigentlich auch das mit dir als Betterin etwas macht, wenn du mit anderen betest. Und nicht nur einem anderen gut tut, sondern dass du auch mit Gott etwas erlebst. Hebräer 12, 28, da heißt: Dafür wollen wir Gott danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Es geht also um Dankbarkeit, Ehrfurcht im Dienen. Und ich habe mal von jemandem gehört, der gesagt hat, ich will für Gott das Beste geben. Das Beste und nicht die Reste. Was mir Gott gönnt und für ihn tun, das kann ganz unterschiedlich sein. Aber gib ich mein Bestes? Oder gerade das, was noch vorher bleibt, gib ich gern aus Dankbarkeit. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Du darfst Gottes Werkzeug sein. Schau, das ganz bekannter Maler Michelangelo. Der Michelangelo, der braucht, um so ein teures Gemälde können zu erstellen, hat der verschiedene Werkzeuge gebraucht. Ohne geht es nicht. Bei Gott wäre es möglich. Gott muss nur ein Wort sagen und es entsteht. Aber bei uns Menschen geht das nicht. Er hat Werkzeuge gebraucht, um ein Bild, um ein Kunstwerk zu erstellen. Das Interessante ist, über Michelangelo und seine Bilder redet jeder über seine Werkzeuge. Nö. Und das ist nicht bekannt. Die Bibel sagt uns, dass wir Menschen in Gottes Hand etwas wie Werkzeug sind. Wenn wir etwas für Gott tun, oder anders ausgedrückt, wenn wir Gott dienen, dann sollen wir das mit der Motivation tun, dass Gott geehrt wird und dass Gott groß rauskommt dabei. Nicht für euch selber. Vielleicht denkst du, ja, das ist mir eigentlich klar, um das Gott bei der dienenden Haltung. Aber ich glaube, dass wir uns immer wieder an dem Punkt auch prüfen müssen und uns das bewusst machen müssen. Warum tue ich das, was ich tue? Für Gott, auch in der Gemeinde. Schaut, wenn du Christ wirst und die Gemeinschaft hast zu Gott, dann wäre es ja ein Licht für Gott, dass er dich sofort würde zu ihm heimholen. Dass er das noch nicht gemacht hat, dass du noch nicht in der engsten Gemeinschaft mit Gott im Himmel bist, sondern nur auf der Erde, heisst, er hat noch etwas mit dir vor. Es hat noch einen Sinn, warum du da auf der Erde bist. Jeder Gläubige hat einen Auftrag bekommen, den er erfüllen darf. Gott wird dich einsetzen für seinen Dienst. Und da geht es nicht um Alter, da geht es nicht um... Es gibt ganz vielfältige Aufgaben, die Gott für dich kann haben. Du bist Werkzeug in seiner Hand. Und da gibt es ganz unterschiedliche Werkzeuge. Da gibt es einen Hammer, der einen Nagel einschlägt, einen Schraubenzieher, der eine Schraube festzieht, ein Wasserwerk, der ganz andere Aufgaben hat, wie ein Hammer oder ein Schraubenzieher. Aber wenn ein Fachmann unterschiedliche Werkzeuge hat, nur dann kann er seine Arbeit fachgerecht ausführen. Und so sind auch wir unterschiedlich. Wir müssen nicht alle gleich sein und alles Gleiche können, sondern jeder Detail, den Gott dir gegeben hat, hineinbringen in das, was Gott will machen. In das, was er, wie er sein Reich will bauen. Wir dürfen für ihn im Dienst stehen. Und das Spannende ist bei diesen Werkzeugen, dass die nicht von allein funktionieren. Oder habt ihr mal gesehen, dass sie sich von allein in Bewegung setzen? Ich habe so ein Anspiel mal gesehen, wo verschiedene Werkzeuge in der Gemeinde sich unterhalten haben. Und der eine hat auf den anderen geschumpfen, wenn der nur so wäre wie ich. Und die sind zusammen in dieser Werkstatt und die Werkzeuge haben sich miteinander gestritten, unterhalten und wer ist jetzt besser, wer ist wichtiger, wer kann besser zur Verfügung stehen. Und am Schluss ist in die Werkstatt der Zimmermannssohn gekommen und in dem Moment haben die Werkzeuge aufgehört zum Streiten. Der Zimmermannssohn hat seine Arbeit aufgenommen, weil bisher ist nur viel geredet worden. aber geschafft worden ist unter den Werkzeugen. Weil sie selber sich gar nicht haben können in Bewegung setzen. Aber der Zimmermannssohn hat die einzelnen Werkzeuge genommen, gebraucht, eingesetzt, um etwas Wunderschönes zu machen. Und so ist wieder Ordnung und Friede in die Werkstatt gekommen. Ich selber aus mir kann nicht. Gott wird alles brauchen und einsetzen. Und darum ist auch der Hammer nicht wichtiger als der Schraubenzieher oder der Hobel. Jeder hat einen anderen Auftrag und soll sich einsetzen lassen von dem Zimmermannssohn von Jesus. Und ich komme jetzt zum letzten Punkt. Wir werden gleich noch zwei Züge der Hans, ich darf dich schon mal führen, bitte. Hans und Julia Hartmeier sind am Schnuppern bei uns im Care-Team. Und ich habe sie beide auch gefragt, mal noch uns zu sagen, was ihnen in Bezug auf Dienst eigentlich auf dem Herz liegt. Du hast schon viel, bist schon lange mit Jesus unterwegs, hast schon viel erlebt. Ihr sind zwei Jahre etwa zu uns in die Gemeinde gekommen. Sag mal ganz kurz, was ist dir auf dem Herz? Warum dienst du in der Gemeinde und bist nicht einfach groß und willst einfach nur zuhören?
Es ist noch interessant, dass du mich gestern gefragt hast, wie soll dir ich? Also mein erster Gedanke war, wie will ich Gott dienen? Es ist, ich will Teil von der Gemeinde sein. Ich will auch wachsen. Und die Gemeinde gehört irgendwie. Es gehört nicht dir, es gehört nicht den Pfarrer, es gehört nicht die Ältesten, es gehört nicht der Gemeinderat, es gehört auch nicht euch. Es gehört Gott. Und deswegen, ich will ihm dienen. Und wenn ich daran denke, was heisst das überhaupt, Teil von seiner Gemeinde sein? Für mich heisst das eigentlich zwei Sachen, dass ich etwas bekomme und dass ich etwas gebe. Und also, wenn ich da hocke und ich zuhöre, oder halt auch in der Kleingruppe, wenn wir am Diskutieren sind, oder halt mit euch dann unterwegs bin und ihr mir dann von euren Erfahrungen lernen, dann bekomme ich etwas, dann wachse ich. Aber gleichzeitig, damit ich wachse, damit ich etwas bekomme, muss irgendjemand dienen. Und dann merke ich, wenn ich nicht diene, dann funktioniert das nicht. Dann bin ich einfach nur ein Konsument. Und Gott will nicht, dass ich ein Konsument bin oder ein reiner Konsument. Er will, dass ich da dabei bin, dass ich auch irgendetwas mache. Und schlussendlich, meine Erfahrung, und ich sage das als ein Sohn von einem Pfarrer, von einem Land, wo halt nicht so viel Geld hat, um in den Zentrum zu gehen und dass er aus dem Ingenieurstudium hat, wo er abgeht, um ein Pfarrer zu werden. Ich sehe auch die Gemeinde ein bisschen mit anderen auch. Und der Dienst in der Gemeinde, oder auch daheim, oder halt der Dienst allgemein, oder die Gabenbruch, ich bin noch nie so stark gewachsen. Die Beziehungen, die ich dann dort gemacht habe und halt die Sachen, die ich dann gelernt habe, sei es halt im Dienst jetzt in mir, zum Beispiel mit dem Juli oder halt im Dienst dann in der Gemeinde, im Lobis, es gibt einfach wirklich keine andere Stelle, wo ich so stark gewachsen bin wie er.
Danke vielmals. Also wer geistlich will weiterkommen und will wachsen, sich von Gott brauchen lassen, sich einsetzen für Gottes Reich. Und dann ist es sehr spannend, wenn man mit jemandem so unterwegs ist, wie mit dem Hans zum Beispiel, der viel Erfahrung ist, dann kann man auch mal angehen und sagen, du, ich bin mir nicht so sicher wie du. Könntest du mich ein bisschen anleiten? Um im Dienst zu wachsen, um mehr Sicherheit zu bekommen. Aber letztendlich tut es ja Gott. Julia, ich darf dich auch zu mir führen, bitte. Wir haben gehört, du bist ja mit Hans geheiratet. Und ihr seid hier in die Kirche gekommen. Wie ist es dir gegangen bezüglich dir?
Eigentlich, ich will jetzt nicht wiederholen, was Hans gesagt hat. Das stimmt für mich auch. Ich habe immer bemerkt, jedes Mal, dass ich mich in den Dienst eingebracht habe, irgendwo, da bin ich gewachsen. Aber interessanterweise, vor zwei Jahren, wo wir eine neue Gemeinde gesucht haben, war für mich die FED nicht in erster Linie eine Wahl. Und zwar, als wir diese Gemeinde besucht haben, hatte ich so einen Eindruck, diese Gemeinde funktioniert perfekt. Also irgendwie, es sieht alles so aus, als alle Dienste besetzt sind und alle sind dabei und es braucht ja mich nicht. Ich möchte irgendwo hingehen, wo mich braucht. Und das war ein sehr spezieller Gedanke, das habe ich auch Dani gesagt und er war so, eigentlich brauchen wir noch Menschen. Aber was mit mir dieser Gedanke gemacht hat und was Gott dadurch gewirkt hat, möchte ich euch erzählen. Und zwar, ich habe festgestellt, dass ich, und ich lerne immer mehr an anderen auch das festzustellen, wir haben manchmal so ein Bedürfnis nach Perfektion nach außen. Dass ich bin Perfektionistin, leider, und ich glaube, dass Gott will das nicht. Und wohin will ich damit hin, ist, dass manchmal wir machen nur die Sachen, die wir denken, dass wir gut machen können. Und manchmal hält das uns zurück vom Dienst und etwas Neues zu übernehmen, etwas Riskantes, auch in der Gemeinde und auch in der Familie und generell. Und ich denke, Gott will, dass wir aus unserer Komfortzone herauskommen und etwas uns einbringen, etwas, was vielleicht nicht gerade wissen, wie es geht. Aber wenn er uns berufen hat, dann gibt er uns alles, was wir brauchen für diesen Dienst. Und dadurch werden wir wirklich, wirklich wachsen. Und ich habe das in meinem Leben gemerkt. Und ich hoffe, dass ich das auch weiterhin machen werde. Ich bin neu zum ersten Mal im Gebetsteam. Heute das erste Mal. Und ich will euch einfach ermutigen, lasst euch von Gott bewegen. Er weiß, wo er euch hin beruft. Und er will euch dadurch wachsen lassen. Dienst ist etwas, was wir geben und gleichzeitig nehmen. Und so wird es alles, wie Hans es gesagt hat, sonst funktioniert es nicht.
Ganz herzlichen Dank. Julia, danke euch drei für den Mut, dafür zu stehen, euch etwas mitzugeben, Einblick zu geben. Und Julia, wie gesagt, heute im Einsatz zum ersten Mal im Gebetsteam, nutzt das Gebetsteam auch, weil es ist ein gegenseitiges Ermutigen, von Gott kommen, mit Gott etwas erleben. Und ich will dich herausfordern und dich ermutigen, trainiere deine Gaben, die Gott dir anvertraut hat. Das ist mein allerletzter Punkt und so will ich schließen. Schaut, es ist ähnlich wie im Sport. Und da schon mal erwähnt, es geht nicht darum, dass wir Hochleistungssportler werden. Profis, die jeden Tag, was weiß ich, welche Strecke laufen oder so. Aber ein Körper sollte fit bleiben. Und wir merken das recht schnell, wenn unsere Muskeln nicht fit sind. Ein paar nicken. Da, wir haben das auch schon erlebt. Wenn Muskeln anfangen schwach werden, dann ist es für den ganzen Körper nicht mehr gut. Ich muss also wieder neu anfangen, Muskeln zu trainieren. Und so geht es vielleicht auch darum, dass du neu anfängst zu entdecken, wo hat Gott etwas in mein Leben hineingelegt? Wo sind vielleicht meine geistlichen, meine natürlichen Begabungen, die ich habe und ich kann für ihn einsetzen im Reich Gottes? Und dann kann es sein, wenn du schon lange nichts mehr gemacht hast, das ist eben bei den Muskeln auch so, dann ist es am Anfang zuerst einmal schwer, sich wieder neu zu überwinden. Und dann spürt man die Muskeln plötzlich. Aber ich muss das mir selber immer wieder sagen, hey, stopp, sie sind am Wachsen. Und das Wachstum, das gibt halt auch Schmerzen. Aber sie werden dann wieder stark. Und so will ich meine Gaben auch einsetzen und trainieren. Und wenn ich sie schon lange nicht mehr gebraucht habe, dann ist es am Anfang vielleicht auch schwer. Aber je mehr ich das mache, umso einfacher wird es. Und umso mehr Freude macht es. Und umso mehr ist der Lieb Christi gestärkt. Und das ist oft so beim Anfangen, dass man nicht einfach nur durchs Zuschauen etwas lernt. Ich weiß nicht, wer von euch das Autofahren nur gelernt hat, indem er jemandem zugeschaut hat, wie er es macht. Theorie ist nur sehr gut. Aber irgendwann muss ich anfangen und selber hinter das Steuer setzen. Selber merken, nicht nur von der Theorie, sondern welches Pedal ist jetzt für was? Wie reagiert das? Wie muss ich bremsen? Das braucht Übung. Und das braucht als Gabe einsetzen in Gottes Reich. Braucht Übung. Und man macht vielleicht mal etwas falsch. Und wie gesagt, es geht nicht um Perfektion. Aber es geht darum, dass wir unsere Gaben einsetzen. 1. Timotheus 4,14, da heißt: Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir Gott geschenkt hat. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir Gott geschenkt hat. Und jetzt werde ich den Predigt schließen mit dem Hebräer 13. Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Durch Jesus Christus möge er in unserem Leben das bewirken, woran er Freude hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Und wir haben gehört von der Julia S. Ich finde es spannend, wenn man reinkommt in die Gemeinde und der Eindruck hat, wow, es läuft ja alles. Mich braucht es gar nicht. Ich kann sagen, wir brauchen es. Wir brauchen in unserer Gemeinde, der liebe Christi braucht Leute. Und ich habe gedacht, ich würde euch gerne kurz ein bisschen etwas über unsere Gemeinde erzählen und zeigen und das gerade nutzen, dass wir miteinander für diese Sache einstehen, im Gebet und beten. Wenn du während der Gebetszeit vielleicht merkst, es wird dir warm ums Herz, vielleicht wird Gott dir etwas dadurch sagen. Aber mir geht es darum, dass wir auch miteinander einstehen für das, was Menschen braucht und sich einsetzen sollen. Zum Beispiel das Bärlisch-Dorf für Kinder. In der Kinderarbeit haben ja ganz viele Kinder, die nicht nur während einem Gottesdienst, wir haben verschiedene andere Aufgaben, zum Beispiel auch ein Jungschi, wo alle zwei Wochen am Samstag ist. Und ich will jemanden von euch bitten, jetzt einfach laut für die Kinder zu beten. Für die Kinder, die betreut werden und für Leute, die sich vielleicht in diesen Dienst reinrufen wollen. Darf ich jemanden bitten, jetzt einfach laut mit uns für das zu beten?